Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds.
Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Vorgedanken. Titel der heutigen Sendung lautet Nachhaltige Rohstoffinvestments. Geht das? Mein Gast und Gesprächspartner für die heutige Folge ist Dana Kalasch. Sie ist geschäftsführende Gesellschafterin bei der Commodity Capital AG und mir jetzt zugeschaltet. Guten Tag, Frau Kalasch.
Hallo, Herr Bartels.
Ja, Frau Kalasch, ich freue mich sehr, dass Sie sich heute mal die Zeit nehmen, um mit mir einen Blick mal wieder auf die Rohstoffmärkte zu werfen. Nachhaltige Energieerzeugung, New Energy ist ja auch im Investmentbereich, im Vorbereich ein ja etabliertes und immer sehr nachgefragtes Thema. Themenfonds gibt es ja da draußen auch einige rund um das Thema New Energy. Wie sieht es aber eben mit der nachhaltigen Rohstoffgewinnung aus, die man eben auch für die ja nachhaltige Energieerzeugung benötigt? Da will man ja als Anleger auch von profitieren. Blicken wir mal in den Duden. Der definiert nämlich Nachhaltigkeit relativ oder ziemlich knapp. Prinzip, nach dem nicht mehr verbraucht werden darf, als jeweils nachwachsen, sich regenerieren, künftig wieder bereitgestellt werden kann. Also zum Beispiel im Wald nur so viel Holz schlagen, wie ihm nachwachsen kann. Kommen wir also direkt zur Sache, wenn man jetzt eben schaut, dass der Ausbau der ganzen erneuerbaren Energie natürlich super viel Unmengen an Bodenschätze, Kupfer etc., Aluminium, Eisenerze Bedarf benötigt, da wird oder da geht man ja von aus, dass es eben in unserem Leben nicht nachwachsen wird. Man nimmt es ja irgendwo dem Planeten. Also kurzum, kann also die Förderung von Rohstoffen der Bergbau per se überhaupt nicht nachhaltig sein?
Ja, also Nachhaltigkeit, wie Sie es gerade sagen, ist ja ein großes Thema. Das Thema ist auch, jeder definiert nachhaltig ein bisschen anders. Und ich meine, wir haben die Regulierung, die mit ESG-Kriterien aufwartet, die sagt, wie die Nachhaltigkeit auszusehen hat. Wir haben den Duden. Wir haben aber auch jeder unsere eigene Vorstellung von Nachhaltigkeit. Und wenn wir jetzt mal so uns das Ganze anschauen, haben alle drei Betrachtungen eins gemeinsam. Rohstoffe sind per se oder der Rohstoffabbau ist per se erstmal nicht wirklich nachhaltig, denn wir können das nicht wieder in den Boden zurückschieben, was wir rausgeholt haben, gerade Eisenerz oder Kupfer oder Ähnliches, wird verbraucht, indem wir es sozusagen in Gebäude einbauen, in Straßen, in diese ganze Veränderung der Energiewirtschaft. Und da kann man natürlich nicht von nachhaltig sprechen, das ist vollkommen klar. Allerdings sage ich mal, wir brauchen Rohstoffe, wir wollen Rohstoffe, denn keiner von uns kommuniziert noch über Rauchzeichen. Ja, die meisten von uns werden sich anschauen und sagen, ja, ich habe ein Handy, ich habe einen Laptop, ich treffe mich mit Freunden zum Essen, da habe ich ein Besteck, was aus Metall ist, etc. Rohstoffe begleiten uns im ganzen Leben. Und da müssen wir dann eben abwägen, wie können wir das darstellen, dass es vielleicht nicht nachhaltig, aber zumindest vernünftig ist, dass wir diese Rohstoffe bekommen.
Ich meine, für ein Windkraftwerk werden ja bis zu 30 Tonnen Kupfer benötigt. Silber ist ja auch für Solarpanels extrem wichtig und notwendig. Also man merkt schon, für die Energiewende sind oder wird einiges auch an Industrie und Edelmetallen benötigt. Wenn man jetzt sich mal die Industrie und Edelmetalle vorknüpft, welche sind denn da besonders wichtig für die Energiewende?
Da gibt es viele verschiedene Rohstoffe, die ganz wichtig sind. Ich meine, was uns allen so ein bisschen einleuchtet, ist mit Sicherheit Kupfer. Ja, wenn wir uns Kupfer anschauen, dann wissen wir müssen Leitungen bauen, wir müssen die komplette Infrastruktur bauen. Da benötigt man unheimlich viel Kupfer. Wenn wir uns mal anschauen, wie viel Kupfer aktuell verbraucht wird, also 2022, und dann mal schauen, wie viel 2050 an Kupfer verbraucht werden muss, um diese Energiewende wirklich durchzuführen und eben diese NZE, also diese Net Zero Emission, 0% weitere CO2-Emissionen zu haben, dann brauchen wir bis 2050 circa 16 Mal so viel Kupfer, wie wir aktuell haben und abbauen und wie wir aktuell verbrauchen. Und das muss auch irgendwo herkommen. Das ist mal ein Punkt. Dann, was natürlich auch ganz wichtig ist, aktuell das Thema Speicherung von Energie, das ist Lithium. Auch hier der Vergleich, aktuell bauen wir ca. 400, 450.000 Tonnen Lithium pro Jahr ab. Bis 2050 brauchen wir ca. 22 Mal so viel Lithium, um quasi unseren Bedarf für die Energiewende einfach auch zu decken. Und das geht weiter mit Mangan, mit Eisen, mit Graphit, mit Nickel, Alu. Da sind wir immer im zweistelligen Bereich zwischen 12 mal so viel bis 26 mal so viel von diesen Rohstoffen, die wir bis 2050 benötigen, um CO2-neutral zu werden. Also ist ganz spannend. Und wenn wir dann mal noch weiter gucken, ja, also nicht nur das, was wir so aus dem Boden holen an Metallen, die wir kennen, sondern auch die Energiegewinnung uns anschauen. Ja, die Welt sagt, Atomstrom ist grün. Das muss jeder für sich selber entscheiden, ob das so ist oder nicht. Gebe ich keine Meinung ab. Aber für diese Gewinnung des Stroms, die wir genau für diese Energiewende ja auch benötigen, brauchen wir Uran. Und bei Uran ist es im Moment relativ schwierig. Da wird nämlich gerade gar nichts abgebaut, oder sehr, sehr wenig abgebaut. Vor allem wird nicht der Bedarf gedeckt, den wir benötigen. Und auch bei Uran hat jetzt große Regierungen wie zum Beispiel die USA festgestellt, oh je, das wird ein kritischer Rohstoff. Hier muss definitiv was getan werden. Hier brauchen wir mehr Abbau. Und dass wir dann nicht irgendwann vielleicht doch im Dunkeln sitzen, dann haben wir zwar die Energiewende, aber wir kriegen keinen Strom mehr her, weil wir einfach dafür die Rohstoffe nicht rechtzeitig abgebaut haben und eben auch die Kraftwerke entsprechend gebaut haben.
Welcher Rohstoff, welches Metall ist denn für Sie nachhaltig? Ist es eben der Rohstoff, der nachhaltig gefördert wird und oder der zur Energiewende beiträgt? Also was ist denn für Sie in Ihrer Definition der Nachhaltigkeit am wichtigsten? Also die Förderung, ob es gegebenenfalls auch eben nicht zu viel gefördert wird oder wie wichtig eben der Rohstoff für die Energiewende ist?
Also wir schauen uns beides an. Grundsätzlich erstmal gucken wir ganz tief ins Unternehmen rein und sagen halt, wie wird denn abgebaut? Welche Förderbedingungen sind es? Wie wird vor Ort mit der Bevölkerung umgegangen? Und diese, sagen wir mal, Nachhaltigkeitskriterien oder ESG-Kriterien sind ja nicht immer nur die Umwelt, sondern natürlich auch das ganze Thema Social oder Governance und also sozial, faire Löhne, lokale Arbeiter einstellen, ja, keine Kinderarbeit, solche Geschichten, aber eben auch einfach Antikorruptionsstrategien etc. Das schauen wir uns alles an. Also wir gucken einmal ganz tief in die Mine rein, wie wird abgebaut und wie, sagen wir mal, vernünftig wird abgebaut. Ja, werden dort große Umweltrisiken eingegangen oder geht man vielleicht sogar hin und sagt, ich mache wieder Aufforstungspläne. Ja, da brauchen wir gar nicht so weit gucken. Ich weiß nicht, wer von Ihnen jetzt Ostdeutschland so ein bisschen kennt. Da gab es ja viele große Kohlebergbauten, die dann irgendwann abgebaut worden sind. Das sind mittlerweile wunderschöne Seenlandschaften. Da hat sich die Natur wieder regeneriert. Dort gibt es Wasservögel, die es vorher gar nicht gab. Man hat mehr Wasserspeicher, was der ganzen Umwelt auch zugutekommt, etc. Also man kann ja auch versuchen, dann zumindest im zweiten Schritt was Positives draus machen. Wie wir vorhin schon gesagt haben, Rohstoffabbau ist erstmal Raubbau an der Natur, ja, aber wir müssen halt mit einer gewissen Vernunft rangehen, und dann eben wieder aufbauen im Nachhinein, nachdem wir die Rohstoffe rausgeholt haben. Und der zweite Punkt, ist mit Sicherheit auch das Thema, welche Rohstoffe werden denn abgebaut? Grundsätzlich unterscheiden wir jetzt nicht, ob jetzt ein Lithiumproduzent wichtiger ist als ein Kupferproduzent oder ein Goldproduzent. Wir wissen, dass diese Rohstoffe gebraucht werden und wir schauen einfach auf Unternehmensebene, auf Einzeltitelebene schauen wir uns das an und gehen dann natürlich hin und sagen, okay, welche Rohstoffe sind grundsätzlich wichtig? Aber wir schließen jetzt kein Unternehmen aus, nur weil es jetzt in Anführungsstrichen den falschen Rohstoff für die Energiewende produziert.
Sie investieren ja in Bergbauunternehmen, halten auch Anleihen, beteiligen sich an den Unternehmen über Aktien. Da können wir auch gleich nochmal darauf zu sprechen kommen. Stellt man da dann eben eher sicher, dass man nachhaltig investiert, anstatt zu sagen, ich investiere eben irgendwie in Zertifikate oder direkt in den Rohstoff?
Naja, das ist eine gute Frage. Also wir stellen halt sicher, dass wir nachhaltig investieren, indem wir uns vor Ort die Minen anschauen. Das heißt, unsere Portfolio-Manager sind vor Ort, sie gucken, wie wird dort mit der Bevölkerung umgegangen, die schauen sich an, wie wird dort mit Grund und Boden umgegangen, wie ist die Arbeitssicherheit, wie sind die Dinge vor Ort. Also wir gehen nicht nur davon aus, dass wir einfach irgendwelche schönen Bilder haben und irgendwelche Präsentationen, weil da kann man einem alles erzählen, sondern wir gucken halt auch nach, wie ist es. Was wir auch immer wieder haben, ist, dass dann Themen aufkommen, wo wir einfach auch Unterstützung und Ideen mitgeben, wie andere Minen zum Beispiel mit gewissen Problemen umgegangen sind. Ja, also bestes Beispiel ist so dieses Korruptionsbeispiel, was man ja sehr, sehr häufig in sagen wir mal, etwas weiter entfernteren Ländern auch noch hat. Und da hatten wir ein Unternehmen, die kamen dann und meinten so, ja Mensch, hier, wir brauchen noch mal Geld, wir würden gerne noch mal eine Kapitalerhöhung machen, wir müssen hier den einen oder anderen bezahlen. Ist natürlich was, da klingeln bei uns massiv die Alarmglocken und wir haben dem Unternehmen dann empfohlen, einen Beirat zu gründen, in dem einfach zwei Personen aus dem Dorf mit dabei sind, zwei von der Politik und zwei vom Unternehmen selber. Und dass solche Anfragen durch diesen Beirat zumindest mal begutachtet werden müssen. Und in dem Moment, wo wir das vorgeschlagen haben, das wurde dann auch umgesetzt, hieß es ganz schnell, naja, nee, wir haben gar keine Anfragen mehr bekommen, weil das möchte man ja nicht öffentlich und publik machen. Und das sind dann einfach so Themen, wo man auch aktiv unterstützen kann, dass Projekte nachhaltiger oder vernünftiger werden, weil es ist im Endeffekt ja für uns Investoren spannend, wenn diese Unternehmen, wenn diese Rohstoffminen sauber, fair und stetig produzieren, weil wir einfach viel weniger Störungen haben und viel weniger Geld benötigen, wie wir jetzt hier ja auch sehen. Ja, also meine Korruption bringt dem Unternehmen gar nichts. Es bringt das Unternehmen nicht weiter, es bringt vielleicht irgendein Politiker, der lokal ist, etwas weiter. Und wenn wir das halt sehen, dann und das sind einfach Kosten, die vom Unternehmen weggenommen werden. Das heißt, das Unternehmen hat im Endeffekt eine höhere Rendite. Also, und Punkt zwei ist, wenn wir uns dann anschauen, wenn zum Beispiel keine Störungen auf den Minen kommen, dann oder man fair mit der lokalen Bevölkerung umgeht, dann habe ich natürlich auch keinerlei Angriffsfläche für rechtliche Streitigkeiten, für NGOs, die versuchen, die Bevölkerung aufzuhetzen gegen eine Minengesellschaft. Weil grundsätzlich sehen wir immer wieder, dass viele Bevölkerung viele, viele Menschen erst einmal pro Mining sind, also positiv einer neuen Mine gegenüberstehen, weil sie Arbeitsplätze schafft, sie schaffen sehr, sehr häufig Wohlstand. Und wenn man einfach ordentlich mit den Menschen umgeht, dann sehen wir immer wieder, dass das ein positiver Impact für die gesamte Bevölkerung, für die gesamte Gegend ist. Und wenn man dann eben auch auf diese Nachhaltigkeitskriterien eingeht und sie sich anschaut, ja, und die eben auch umsetzt, dann sehen wir ganz klar, dass wir eine höhere Rendite herausbekommen, weil wir eben keine Kosten für Rechtsanwälte ausgeben müssen, weil wir keine Kosten für Sabotage haben, die wir dann wieder beseitigen müssen und solche Sachen. Das heißt, für den Investor ist es ein positives Gefühl, nicht nur, sondern auch ein ja, positiver Output am Ende des Tages. Er hat eine höhere Rendite, wenn wir auf diese Nachhaltigkeitskriterien einfach achten.
Okay, interessant. Ich hätte jetzt vermutet sogar vielleicht, dass eben die Unternehmen, die eben oder die Minenbetreiber, die sagen, egal wie die Arbeitsbedingungen sind, egal ob da jetzt Kinder arbeiten, mehr Geld verdienen als eben die Unternehmen, die sagen, nein, wir achten da drauf, Lieferketten und alles drum und dran hat bei uns einen hohen Wert.
Also für uns ist es also gerade von der Investorenseite, sage ich mal, wir haben ja so ein bisschen die Macht auch in der Hand, ne? Wir haben das Geld, was benötigt wird, um diese Unternehmen ja auch zu finanzieren, weil es sehr, sehr häufig ja so bei Minengesellschaften, dass die ja keine Kredite von Banken kriegen, sondern das geht ja alles auf Eigenkapital. Wir machen bei diesen Kapitalerhöhungen mit und wir machen natürlich nur dann mit, wenn wir nicht erwarten, dass irgendwo große Rechtsstreitigkeiten kommen, dass irgendwo große Streiks kommen oder ähnliches. Jeder oder viele Menschen da draußen haben so im Kopf, ja, die kleinen, dunkelhäutigen Kinder, die in irgendwelchen Löchern irgendwelche Erze aus dem Boden holen. Wenn Sie heute eine KI befragen und sagen, male mir mal ein Bild von einer Mine, dann kriegen Sie ungefähr so ein Bild dann auch, gezeichnet, weil das ist, was viele in den Köpfen haben. Tatsächlich sind das hochmoderne Unternehmen mit, sehr teuren Maschinen die man eigentlich mit einem Industriebetrieb, den wir kennen, auch irgendwo vergleichen kann. Natürlich gibt es da draußen immer noch illegale Minen. Es gibt immer noch Unternehmen, die sich nicht an Standards halten. Aber das ist nicht das Gros und das sind auch nicht die Unternehmen, in die wir investieren. Wir sagen, wir gehen ganz klar in saubere Minengesellschaften, soweit man es sauber nennen kann. Ja, wir haben ja am Anfang gesagt, es ist immer noch Raubbau an der Natur. Nichtsdestotrotz wollen wir die Rohstoffe, also müssen wir natürlich das Geld dahin lenken, dass es zumindest so vernünftig wie möglich verwendet wird und die Minen so vernünftig wie möglich abbauen.
Das ist ja immer diese Bilder, die man da sieht, wenn Kobalt beispielsweise gefördert wird. Schrecklich. Ja, gibt es denn Edelmetalle oder Industriemetalle, die per se gar nicht ansatzweise nachhaltig gefördert werden können? Jetzt hätte ich jetzt mal vermutet, irgendwie Kobalt zum Beispiel. Also schauen Sie da auch oder gibt es da bei den Minenbetreibern bestimmte Projekte, wo Sie sagen, ach nee, das kann überhaupt gar nicht nachhaltig sein. Da beteiligen wir uns auf jeden Fall nicht an dem Unternehmen.
Nee, gibt es nicht. Das Thema ist auch, die Minenindustrie selber wird immer nachhaltiger. Es gibt immer mehr Standards da draußen, die sich die Minenindustrie auch selber setzt, wo man sagt, auf was verzichten wir? Ja, also das sind schon mal ganz wichtige Punkte, wie zum Beispiel Kinderarbeit. Das ist aber auch so wichtige Punkte, wie dass man zum Beispiel keine Quecksilberseen mehr hat, in denen die Menschen stehen. Ja, was ja früher einfach gang und gäbe war. Da wurden halt die Menschen einfach nicht älter als über ein bisschen über 30. Danach gab es halt Probleme. Und das sind einfach so Themen. Auch die Abbaustandards haben sich in den letzten Jahren sehr, sehr stark gewandelt und sind zumindest nachhaltiger geworden. Auch Kobaltminen. Es gibt ja nicht nur Kobaltminen im Kongo. Da mag es noch so sein, da investieren wir aber auch nicht, sondern es gibt ja auch die ersten Kobaltminen jetzt in Kanada etc., wo man versucht, dort Kobalt abzubauen oder beziehungsweise wo man auf dem Weg ist, Kobalt abzubauen. Das sind natürlich hochmoderne Standards, die da angewendet werden. Da ist nicht dieses Bild, was wir vorhin im Kopf haben, ja, sondern das sind wirklich Industriebetriebe, die hier das Erz aus dem Boden holen mit großen Maschinen. Da laufen die Leute mit Helmen rum. Da hat nichts mehr damit zu tun, dass da irgendwelche Menschen barfuß über den Lehmboden stapfen.
Wenn man einen Blick in die Entwicklungsländer wirft, wie Sie gerade sagten, beispielsweise in den Kongo, investieren Sie denn oder würden Sie sagen, verbietet sich denn eine Investition eben in ein Unternehmen, der beispielsweise Minen in solchen Ländern betreibt, eben mit schlechten Arbeitsbedingungen, mit Korruption etc.? Also investieren Sie dann ausschließlich in Westeuropa, in Kanada, in den USA oder sagen Sie auch, nee, in Afrika hat sich auch einiges getan in den letzten Jahren?
Information, Drescher und Sie. Fondscout. Sehen Sie Fonds mit anderen Augen. Seit 2,5 Jahrzehnten ist der Fondscout Deutschlands ältester Informationsdienst für Fonds. Unabhängig in Recherche und Analyse, pointiert in der Beschreibung und Kommentierung von Ereignissen, Entwicklungen und Produkten. Schon 1997, als erster deutscher Börsenbrief für Fonds aufgelegt, ist der Fondscout inzwischen mit der Zeit gegangen und erscheint seit 2020 als Sammlung unregelmäßiger Blogbeiträge ihrer Verfasser Dirk Arning und Björn Drescher. Machen Sie doch einfach Gebrauch von diesem Angebot, zwei erfahrenen Fondsanalysten über die Schulter zu blicken, sie auf ihren Streifzügen durch die Fondsbranche zu begleiten und sich eine Meinung einzuholen. Sie finden den Fondscout unter www.drescher-zieh.de. Viel Spaß beim Lesen.
Also wir haben Afrika immer wieder auf dem Schirm, aber im Moment investieren wir nicht in Afrika. Und zwar genau aus den Gegebenheiten. Wir sind immer mal wieder auf afrikanischen Konferenzen, wir hören uns das auch an, wir unterhalten uns auch immer wieder auch mit Regierungsvertretern und Ähnlichem, gerade auf großen Konferenzen. Die kommen ja, weil die wollen ja eigentlich die Minenindustrie, weil sie sind wahnsinnig reich an Bodenschätzen. Aber wenn wir halt nicht ausschließen können, dass das Geld unserer Investoren nicht in die Villa eines neuen Machthabers fließt, ja, oder dass wir hier einfach Menschen unwürdige Bedingungen haben, können wir nicht rein investieren. Und das Schöne ist, dass immer mehr Investoren ähnlich denken und dadurch, durch dieses Ausbleiben von Geld, häufig dann auch Länder oder auch Unternehmen gezwungen werden, sich zu ändern und nachhaltiger zu denken. Wir investieren nicht nur in Westeuropa und in Kanada, Australien oder USA, sondern wir investieren auch in Lateinamerika, wir investieren in Südamerika, aber wir schauen halt einfach ganz genau hin. Und auch dort in diesen Ländern, die jetzt ja vielleicht nicht als komplette Entwicklungsländer mehr gelten, aber zumindest einige davon auch noch als Schwellenländer, schauen wir schon, dass erstmal die Gesetzgebung passt. Klar, ich meine, wenn wir dort investieren, dann ist es natürlich wichtig, dass uns das Unternehmen oder unseren Investoren das Unternehmen später auch noch gehört und nicht durch irgendjemand weggenommen werden kann. Wir schauen aber natürlich auch ganz klar drauf, wie sind die Gegebenheiten wirtschaftlich, politischer Natur, ja, müssten wir hier mit irgendwelchen großen Umbrüchen rechnen oder ähnliches. Das sind halt einfach große Risiken, wo wir uns dann zurückhalten. Und da sehen wir auch immer wieder, wenn diese ESG-Kriterien nicht eingehalten werden, ja, und dann einfach große Streiks drohen und ähnliches, ja, dann halten wir uns da ganz, ganz stark zurück und investieren einfach nicht und sagen aber auch den Unternehmen, warum wir nicht investieren können und zeigen hier auch Wege auf, wie wir es schaffen, also wie man es gemeinsam schaffen kann, diese Mine nach vorne zu bringen und dass wir vielleicht auch zu einem späteren Zeitpunkt dann rein investieren können. Also das gehen wir immer wieder an, weil es viele Länder gibt, die tolle Bodenschätze haben, die tolle Projekte haben, die man eigentlich sehr, sehr gerne investieren würde, aber eben das Ausbleiben dieser Standards ist aktuell wirklich verbietet.
Es gibt ja da draußen viele börsennotierte Bergbauunternehmen. Ich sage jetzt mal eine Glencore, eine Barrick Gold und wie sie alle heißen. Ist das denn dann schon so ein Qualitätsmerkmal, dass man weiß, eine Glencore oder eine Barrick Gold, die haben ihre Standards, die gehen nicht unnachhaltig bei der Förderung von Rohstoffen vor?
Ja, also ich sage mal so, erstmal Papier ist geduldig. Ja, Sie können natürlich vieles schreiben. Daher ist es uns einfach wichtig, vor Ort auch tatsächlich nachzuschauen. Das heißt, wir gucken uns diese einzelnen Minen eben auch an. Wie nachhaltig ist es wirklich? Was sagt die Bevölkerung dazu? Wie geht es da insgesamt auch vor? Und dann in einem zweiten Schritt, sage ich mal so, also diese großen Unternehmen, die Sie gerade genannt haben, sind für uns jetzt nicht unbedingt Investment-Targets. Wir gehen auf die mittelgroßen, wir gehen auf die kleineren Unternehmen. Das sind diese Unternehmen, die dann, wenn sie produzieren und gut produzieren, von den Barricks dieser Welt übernommen werden. Ja, dass man da sozusagen auch ein Upside hat für den Investor. Und hier können wir natürlich deutlich tiefer reinschauen. Hier können wir uns die Unternehmen natürlich deutlich mehr anschauen. Wir machen viel primären Research, wo wir eben auch wirklich dann die Bilanzen anschauen, vor Ort sind, in die Stollen reingehen und so weiter und so weiter. Das geht natürlich bei einem kleineren Unternehmen deutlich besser als bei einem großen. Und die großen Unternehmen, die werden ja schon von vielen Analysten auch gecovert. Da gehen wir davon aus, dass vielleicht der ein oder andere auch mal vor Ort war und sich das auch angeschaut hat bei der einen oder anderen Mine.
Sie investieren ja in Aktien, aber auch in Rentenpapiere. Das sieht man ja auch nicht alle Tage. Sie haben da ja auch einen Fonds zu. Kommen wir gleich nochmal kurz drauf. Welche Vorteile und Risiken sind denn eben mit der Investition auch in Anleihen von Bergbauunternehmen verbunden? Also wie unterscheidet sich diese Investition auch zu der Aktieninvestition dieser Branche und was ist denn Ihrer Meinung nach nachhaltiger oder klarer zu definieren? Ist es eben die Aktie oder eben die Anleihe?
Also sagen wir mal erstmal die Unterschiede, was unterscheidet sich? Grundsätzlich haben wir sowohl bei den Aktien als auch bei den Anleihen die normalen Risiken und die normalen Herausforderungen, die man bei anderen Unternehmen auch hat. Ja, jetzt muss man aber so ein bisschen schauen, wie schauen denn die Cashflows aus? Wie schauen denn das Eigenkapital und die sonstigen Kredite von einem Unternehmen aus? Also gerade von einem Rohstoffunternehmen. Und bei Rohstoffunternehmen ist es häufig so, dass die keinerlei Bankkredite haben, weil sie ja am Anfang erst einmal das Geld stellen müssen, um eine Unze aus dem Boden zu holen. Und zwar egal von was. Ja, das heißt, ich muss jetzt, wenn ich mir ein Goldunternehmen anschaue, eine Goldmine, die muss erst mal alle Genehmigungen bekommen, dann muss sie alle Studien aufbauen. Sie muss quasi zeigen, wie sie auch wieder aufforsten möchte. Also das sind teilweise regulatorische Mindeststandards, die sie erstmal erfüllen muss. Und wenn das Thema dann erledigt ist, muss sie dann kann sie sozusagen erst einmal eine Unze aus dem Boden holen. Das heißt, sie muss die Mining-Ingenieure reinholen, sie muss die Maschinen kaufen. Das passiert ja, bevor man überhaupt erst einmal Geld verdient. Das heißt, viele Banken tun sich dann auch schwer, die Unternehmen zu finanzieren. Das heißt, das passiert alles auf Eigenkapital. Das heißt, die Aktie, ja, ist eigentlich ein klareres Investment, weil ich weiß genau, was ich habe. Zu einem späteren Zeitpunkt sind dann aber auch Anleihen spannend, weil sie einfach das Chance-Risikoprofil der Mine zeigen. Ja, weil gerade dadurch, dass am Anfang die meisten Kosten gewesen sind, sind die Anleihen, die dann später häufig ausgegeben werden, um weitere Stollen in Produktion zu bringen oder weitere Adern abzubauen, ein spannendes Thema, weil man ja weiß, okay, ich habe schon gewisse Assets, die für mich laufen. Das heißt, mein Risiko ist halt doch mal deutlich begrenzter. Auf der anderen Seite habe ich aber trotzdem eine schöne hohe Rendite.
Sie haben ja auch einige Fonds im Angebot. Welche sind das? Rentenfonds, Aktienfonds, Mischfonds, ein, zwei Punkte da von Ihnen. Und wenn man sagen möchte, ich würde gerne in Rohstoffe investieren, wenn es geht, auch nachhaltig, warum sollte man dann sich für ein Produkt aus Ihrem Haus entscheiden?
Ja, also wir haben insgesamt drei Fonds. Das sind zwei Aktienfonds und ein Rentenfonds. Unsere beiden Aktienfonds, also einmal unser Commodity Capital Global Mining Fonds, der investiert breit in Rohstoffminen, also in Aktiengesellschaften, Rohstoffminen, die also in jedwede Art von Rohstoff quasi abbauen können. Und da sind wir sehr, sehr breit aufgestellt. Was wir tun, wir investieren aber immer nur in die mittelgroßen und die kleinen Unternehmen. Also wir investieren nicht in die Barricks und in die großen Unternehmen, sondern immer nur in die mittelgroßen, wo man einfach das beste Chance-Risiko-Verhältnis hat. Dann haben wir unseren zweiten Fonds, das ist unser Structured Solutions Next Generation Resources, also ein Fonds, der auch in die mittelgroßen und kleineren Minengesellschaften geht. Also das ist so unser Steckenpferd, der aber dann das ganze Thema Zukunftsrohstoffe, also Rohstoffe aktuell für die Energietransmission, für New Energy, für sowas. Also der hat halt ganz, ganz viel Lithium, Kupfer, solche Geschichten. Der investiert einfach in diese Unternehmen, also grenzt sich da ein bisschen vom Global Mining ab. Und dann haben wir als drittes Produkt jetzt neu in der Familie unseren Rentenfonds. Wir haben einfach festgestellt, dass Investoren oftmals mit sehr hohen Volatilitäten nicht so klarkommen, weil Rohstoffinvestments sind sehr volatil. Wir haben Herausforderungen, die das hier einfach so angehen. Dementsprechend haben wir gesagt, okay, wir machen das, wir schauen, dass wir einfach die gleichen Unternehmen weiterhin fördern, dass wir hier in dem Bereich, in dem wir uns auskennen, weiterarbeiten, aber das Vehikel ändern. Und hier ist sozusagen der Anleihenfonds geboren, der dann zwar natürlich weniger Ertrag grundsätzlich bietet als eine Aktienanleihe, da kann man es genauso vergleichen wie die großen etablierten Märkte, der aber auf der anderen Seite auch ein deutlich besseres Risikoprofil hat, denn hier haben wir einfach nicht ganz so viele Herausforderungen, die da bei der Aktie einfach kommen.
Ja, am Ende einer jeden Podcast-Folge fragen wir unsere Gäste immer nach einer Literaturempfehlung. So auch in dieser Folge, was lesen Sie momentan? Was liegt momentan bei Ihnen auf dem Nachttisch?
Ich lese im Moment den Herrn Taleb mit seinem schwarzen Schwan. Ich finde das sehr, sehr spannendes Buch. Ich habe es schon mal gelesen und habe es mir jetzt gerade noch mal rausgeholt, weil einfach die aktuellen geopolitischen Gegebenheiten, die wir so haben, doch den ein oder anderen schwarzen Schwan beinhaltet haben, mit Sicherheit auch für viele Investoren. Und ich finde es immer mal spannend, sich da den Horizont noch mal ein bisschen zu erweitern und was ganz anderes mal anzuschauen.
Ja, ist ja auch ein Klassiker, den man gelesen haben sollte. Vielen Dank, Frau Kalasch, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben für die kurze und knackige Podcast-Folge. Den Zuhörern sei auch gedankt fürs Zuhören. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn Sie den Podcast auf Spotify, Apple und Co. positiv bewerten und auch gerne oder den Podcast auch gerne abonnieren und uns somit folgen. Und wie immer verabschiede ich mich hiermit aus dem ABC-Tower in Köln mit einem kölschen Tschö.
Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds.